Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze große, schöne, weite Welt. Heute ist der 22. Dezember, zwei Tage vor Heiligabend. Die Welt ist in Aufregung. Andreas nicht, der sitzt neben mir frisch gewaschen und gebügelt und ist bester Dinge.
Ja, rasiert und fröhlich. Ja, wir haben ein gutes Wetter heute, eine ganz dünne Wolkendecke noch, also eigentlich mehr so eine Hochnebeldecke, aber es macht eigentlich einen relativ sonnigen Eindruck, den wir heute erwarten. Ich habe nicht in den Wetterbericht gesehen. Ja, und der See liegt silbergrau, dezent changierend in östlicher Richtung vor uns und wir erfreuen uns an einem schönen Tag. Trotz dieser ganzen dramatischen Nachrichtenlage.
Ja, und natürlich sind wir auch in gewisser Weise hier unter Anspannung, denn die Regeln wegen Omikron werden überall angezogen, hier also auch und in Europa eben ganz besonders und erst recht in Deutschland und Österreich. Von Schweizer Freunden haben wir gehört, da geht's noch, da ist es noch nicht so schlimm, wobei also diese 2G-Regelungen auch fester gezogen werden. Andreas, und gestern hat ja der neu ernannte König von Deutschland, Bundeskanzler Olaf Scholz, getagt mit den Regierungschefs der Länder. Es gab einen Beschluss, es gibt neue Maßnahmen, weil wie der neue und dein Lieblingsgesundheitsminister Karl Lauterbach sagt, Omikron praktisch wütet und tobt auf der ganzen Welt. Wir werden uns Omikron nachher noch mal ein bisschen näher ansehen. Aber zunächst dieses Beschlusspapier, was die Menschen jetzt zu erwarten haben in den nächsten Tagen und Wochen, was die Bundesregierung sich alles ausgedacht hat, um Deutschland sicherer zu machen. Da wollte ich dich mal bitten, du hast dir das nämlich reingezogen.
Ja, ich habe mir das mal angesehen, diese ganze Beschlussfassung. Es ist wirklich nichts anderes als das, was man erwarten musste. Eine ganz klare und pure Propaganda für diejenigen, die verstehen, wie die Hintergründe halbwegs laufen, und für die anderen eben halt ein weiteres Narrativ zum weiteren Angstmachen. Also die Omikron-Variante geht eben halt dramatisch ihren Weg. Das ist das Hauptproblem. Ziel, was da dargestellt wird.
Ja, das Ziel ist die Impfpflicht. Und Omikron ist der Wegbereiter für die Impfpflicht, die ja ab spätestens 1. Februar anvisiert ist. Es gibt sogenannte Experten, die möchten das noch viel früher haben, am liebsten eigentlich sofort, jetzt schon zu Weihnachten. Andreas, und die Maßnahmen, die jetzt beschlossen wurden, du kannst sie ja vielleicht mal im Einzelnen ein bisschen erläutern. Und mich würden natürlich dann auch deine Einordnungen dazu interessieren.
Ja, gerne. Vorweg noch ganz kurz. Also vor allem wird erst einmal in der Panikrahmengeschichte dargestellt, dass die Krankenhäuser in einigen Regionen jetzt überlastet sind und Patienten sogar verlegt werden müssen. Also als wäre das völlig neu. Das haben wir seit Jahrzehnten. Jeder, der im Notdienst arbeitet, in der Medizin arbeitet, weiß das überhaupt nichts Neues. Und es ist eigentlich schon ungewöhnlich, dass nicht ununterbrochen Patienten verlegt werden müssen, in Anbetracht der vielen Krankenhäuser, die man dicht gemacht hat in den letzten zwei Jahren. Es ist ja so unfassbar, dass einem nichts mehr dazu einfällt. Was ganz wichtig war, ist nochmal die allgemeine Argumentation der Infektionszahlen und deren Folgen auf die kritische Infrastruktur. Also das kam, das hatten wir auch neulich in unserem oder vorgestern in unserer Breaking News mit drin gehabt. Das war sehr wichtig, dass also gerade Krankenhäuser, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Telekommunikation, Strom und Wasserversorgung und die entsprechende auch Lebensmittellogistik in ihrer Funktionsweise eingeschränkt sind, wenn nicht sogar gefährdet. Und das finde ich schon wirklich gewaltig. Einen großen Part nahm auch ein dieser neue sogenannte Impfstoff Novavax. Da werden wir noch mit Sicherheit drüber reden, denke ich mal. Und der steht neben den sogenannten mRNA- und Vektorimpfstoffen nun als Alternative zur Verfügung. Ob das denn überhaupt so ist oder eine Alternative ist, darüber werden wir noch sprechen.
Ja, genau. Der Novavax gilt ja jetzt praktisch als Geschenk der Regierung und auch der Europäischen Kommission, als Weihnachtsgeschenk für die Impfkritiker. Also die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, hat das Zeug ja am Montag jetzt zertifiziert und freigegeben. Zertifiziert nehme ich zurück, das kann ich nicht nachweisen. Aber auf jeden Fall freigegeben. Und es wird jetzt Land auf, Land ab damit argumentiert, so also ihr doch nicht unerheblicher Teil der noch nicht gespritzten, ihr bekommt von uns jetzt eine Alternative. Wir gehen nachher im weiteren Verlauf ein bisschen näher auf dieses Novavax einmal ein.
Ja, genau. Und wer ein bisschen mitdenkt, der kann sich schon vorstellen, in welche Richtung das auch geht, was man da letztendlich auch erwartet oder erwarten kann. Das heißt ja immer, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert. So kommt mir das Ganze vor, wenn man diese Dinge liest, die dort dargestellt werden. Also, was interessant ist, ist unter Punkt 3, dass der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Regierungschefs, also diese Genderisierung, die zieht sich ja durch wie ein roter Faden. Allein deshalb ist es schon sehr schwer zu lesen, dass nunmehr auch die Impfung für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren zugelassen ist. Und die STIKO, also die Ständige Impfkommission bei Robert-Koch-Institut, die Impfung zwischen 5 und 11 Jahren sich da ganz klar für ausgesprochen hat. Das Auftreten der Omikron-Variante ist auch ein ganz wichtiger Punkt nach diesen Aussagen, erhöht die Dringlichkeit, die für Sie mit dem Beschluss am 2. Dezember 2021 für Februar 2022 in den Blick genommene Einführung der allgemeinen Impfpflicht. Also die Impfpflicht steht jetzt hier auf Punkt 1, das merkt man sehr deutlich, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Situation.
Andreas, eine Frage. Warum drängt man so schnell auf die Impfpflicht? Du hattest neulich mal etwas erwähnt und ich möchte mal an dieser Stelle erstmal alle neu hinzugekommenen Abonnenten hier auch begrüßen. Das sind nämlich in den letzten Tagen, in den letzten 3 Tagen ungefähr 12.000. Und ja, erstmal ein herzliches Willkommen. Nur zu eurer Information, am Montag, am Mittwoch, am Freitag gibt es diesen Podcast Stabil durch den Wandel. An fast allen Tagen gibt es ein Abendgebet, damit wir in die Seelenruhe trotz aller Aufregungen kommen können. Das ist so unser Programm hier. Zwischendurch gibt es immer mal Breaking News. Wenn uns die erreichen, da gibt es dann Sonderpodcasts. Und in einem dieser Podcasts hattest du darüber gesprochen und das möchte ich einfach ein bisschen memorieren für all diejenigen, die es noch nicht gehört haben. Diese Impfpflicht hat es in sich, denn es geht da um die Verantwortlichkeit. Solange man sich freiwillig wie jetzt noch die Spritze geben lässt, ist es ein anderer rechtlicher Zustand, als wenn man es dann unter der Impfpflicht tut. Und deswegen versucht man jetzt natürlich noch so viele wie möglich, dass sie es freiwillig tun.
Ja, für die Neuen auch von mir herzlich willkommen, liebe 12.000 neue Zuhörer. Ja, wir hatten darüber gesprochen, es läuft eine sogenannte Operation Sunrise, das ist offiziell bestätigt mittlerweile auch. Die sagt, dass also jetzt die große Panikmache entsprechend unterstützt mit den Massenmedien. Es gab ja mal diesen Begriff der gleichgeschalteten Medien, den man heute nicht nutzen darf. Der wurde vor allem in der dunkelsten Zeit unserer Geschichte immer wieder verwandt und bezog sich gegen das Nazisystem. Man hat also die gleichgeschaltete Presse des Nationalsozialismus dramatisch angegriffen, aus dieser Zeit kommt es. Wer also diesen Begriff nutzt, der stellt sich nicht in diese Zeit dafür, sondern genau dagegen, weil das Problem war. Das nochmal zur allgemeinen Information, den Rest könnt ihr euch jetzt denken. Also es geht jetzt eben halt weiter darum, dass die gewaltige Omikron-Variante zu bremsen ist und es sind dringend weitere Beschränkungen der Kontakte für Geimpfte und Genesene nötig.
Nein, ich entschuldige bitte, Wie die Politiker, die lassen es an sich abgleiten und antworten, was sie wollen. Nee, ich wollte doch noch mal in den Unterschied hinein, ob ich mich freiwillig bereit erkläre, mir die Spritze geben zu lassen oder es unter einer staatlich verordneten Impfpflicht tue.
Entschuldige, das habe ich wieder verbaselt. Die Frage habe ich nicht wirklich verstanden. So bin ich halt. Ein bisschen fahrig heute. Also, es hängt natürlich mit der Haftung damit zusammen, dass wenn Menschen sich freiwillig impfen lassen, dann natürlich der Staat nicht in die Haftung eintritt. Das ist ein ganz wichtiger Vorgang, weil die Impfhersteller oder die die Wirkstoffhersteller, das sind ja genwirkende Mechanismen, das sind ja keine wirklichen Impfstoffe, wie man sie früher kannte, die sind nicht dafür haftbar, weil in den Verträgen zwischen den Staaten und diesen Stoffherstellern, diesen Spritzen-Impfstoffherstellern, dass die von der Haftung befreit sind, das geht auf Kosten des Steuerzahlers, sprich auf Kosten des Staates, so nennt man das Ganze. Und wenn jetzt einer sich natürlich jetzt aufgrund eines Gesetzes impfen lässt, dann ist der Staat natürlich automatisch in der Verantwortung. Denn solange die Menschen sich freiwillig impfen lassen, ist der Staat zwar offiziell in der Verantwortung gegenüber den Herstellern, gegenüber den Geimpften oder den Impfschäden, die auftauchen, die sind ja in großen Stückzahlen ja offenbar zu vermelden. Aber bei einer freiwilligen Impfung ist es schwer, dort entsprechende Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Also das ist ganz wichtig. Und man will also jetzt hier nochmal zurück auf die Kontakte mit den Geimpften und den Genesenen. Beide sollen möglichst keine Kontakte mehr miteinander haben. Silvesterfeiern sollen nicht mehr gemacht werden. Und in dem Moment, wenn auch nur ein Ungeimpfter irgendwo in einer Silvesterfeier, die auf maximal 10 Personen begrenzt sein soll, ein Ungeimpfter dabei ist, dann gilt automatisch die ungeimpften Regel und da dürfen nur noch 2 Leute miteinander sein. Also das ist eine solche unglaubliche Geschichte, da muss man schon manchmal schlucken. Also was haben wir hier noch? Zum Schutz der Menschen im unmittelbaren Umfeld rufen Sie dazu auf, vor dem Zusammentreffen mit anderen Familienmitgliedern, Freundinnen und Freunden sowie Verwandtinnen und Verwandte wahrscheinlich, einen Test durchzuführen. Also man möchte gerne die Menschen dazu bringen, dass man in den Familien vor einer entsprechenden Weihnachtsfeier oder einer Silvesterfeier sich nochmal gegenseitig alle testet. Gut, dass der Verkauf von Pyrotechnik verboten wurde, ist ganz klar. Es ist also ein Sammelsurium, keine Tanzveranstaltung. Clubs und Diskotheken sollen dicht gemacht werden und zwar wirklich in ganz Deutschland. Und es ist wirklich nochmal eine Argumentation, dass die Unternehmen, die davon betroffen sind, auch dann vom Staat finanziert werden mit entsprechenden Entschädigungen. Das hilft ihnen natürlich überhaupt nicht weiter, weil jeder Unternehmer natürlich aus eigener Kraft sich auch entsprechend finanzieren möchte und nicht aus irgendwelchen Bundesmitteln. Das ist unglaublich. Aber das Allerschärfste fand ich eben halt darunter. Unter der Protokollerklärung gab es noch einen Zusatz vom Land Baden-Württemberg und des Freistaates Sachsen. Und die haben gesagt, das Land Baden-Württemberg und der Freistaat Sachsen, das sind also Herr, wie heißen sie nochmal? Kretschmer und Kretschmann, ne, die beiden.
Die beiden Kretsches.
Die beiden Kretsches und haben die heutigen Corona-Beschlüsse der Videokonferenz des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder für nicht weitgehend genug erklärt. Also das ist interessant. Also sie fordern eine sofortige Wiederingangnahme des Paragraphen 28a des Infektionsschutzgesetzes mit also den maximalen Möglichkeiten, die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, um den Laden komplett wieder in den Lockdown, in den totalen, ich sage mal, in die totale Kontrolle zu bekommen. Und nachdem man das Ganze gelesen hat im Vorfeld, dann denkt man schon, das ist ja ein Horrorkatalog. Und wenn man dann hinterher noch hört, das ist die Opposition, die sogenannte, das ist das, was ich auch immer wieder sage, so wird Opposition gespielt, das geht alles gar nicht weit genug. Und das ist schon wirklich sehr bezeichnend.
Ja, das ist die hausgemachte Empörung, die da eingesetzt wird. Ich möchte einfach auch noch mal den Hinweis geben, dass wir im Verlauf der letzten beiden Jahre hier sehr viele Expertenmeinungen veröffentlicht haben. Es gibt zum Beispiel, dazu kommen wir, wenn wir das zeitlich schaffen, auch die Great Barrington Erklärung. Da sind Hunderttausende weltweit arbeitende Ärzte, Mediziner, Immunologen, Epidemiologen und andere Forscher vereinigt und fordern eine Rücknahme dieser Maßnahmen gegen die Mikrobe, weil sie sagen, es steht in keinem Verhältnis. Die Panikmache, die jetzt gerade wieder, wie auch letztes Jahr, losflutet, die Millionen Menschen in Angst setzt, in Panik versetzt, die Zweifel an ihrem Leben haben. Die Lockdown-Maßnahmen, die dazu führen, dass Millionen Menschen ihre Existenz verlieren, weil sie ihre Geschäfte dicht machen können, weil sie zum Beispiel nicht bereit sind, sich die Spritze geben zu lassen und dann heißt es ja, aber dann könnt ihr hier nicht mehr arbeiten. All das führt zu einem weltweiten Ausnahmezustand wegen dieser Mikrobe. Und wer sich mit der Mikrobe beschäftigt, und das tun eben die Experten, die nicht auf der Payroll von irgendwelchen Regierungsabteilungen stehen oder eben auch von angeblich philanthropisch agierenden Milliardären, die warnen davor und sagen, diese Genspritze ist auch gefährlich. Wir berichten über mannigfaltige Nebenwirkungen, und zwar in höchstem Maße, im gefährlichen Maß. Ich habe vorhin eine Nachricht eingestellt bei uns im Kanal, die ist weitergeleitet worden. Und zwar hat da eine Krankenschwester eigentlich die Dinge auf den Punkt gebracht. Aus dem Raum Hamburg kommt sie, und sie sagt: Ich verlasse mich lieber auf das, was ich seit März im Krankenhaus als Krankenschwester beobachte. Und das sind die Impfschäden. Und zwar sehr, sehr schwere und vor allem immer jüngere. Das Alter ist jetzt bei 20 Jahren angelangt. Im Juni war es noch bei 30 und im März war es noch bei 60 Jahren. Ja klar, mit den Entscheidungen, immer jüngere Gruppen die Spritze zu verpassen, steigen natürlich hier auch die Fälle. Sie sagt, Myokarditis auch bei eigenen Kollegen, Herzrhythmusstörungen bei Pflegeschülern seit März, Hirnvenenthrombosen, Autoimmunerkrankungen plötzlich und unerwartet bei 20-Jährigen, Krebs, der nach Jahren wieder ausbricht, ganz viele Thrombosen, ganz oft unter einer ganz normalen OP. Sie sagt, wir haben gar nicht mehr so viele Perfusoren auf Station, wie wir Heparinperfusoren brauchen, ganz viele Herz- und Kreislauf auf Einlieferung. Sie sagt, ich habe Augen und Ohren, aber keinen Fernseher.
Ja, und wenn wir dann nämlich das Ganze sehen und einmal mal hochrechnen, und da gibt es dann ja eben halt die Funktionäre als Wissenschaftsdarsteller. Ich muss das so sagen, weil ein Wissenschaftler nur dann wissenschaftlich tätig ist, wenn er auch ergebnisoffen argumentiert und nicht als Funktionär im Rahmen zum Beispiel von RKI, Charité, Bundesregierung, Leopoldina und wie die alle heißen, auftritt. Das ist ein großer Unterschied. Und diese Wissenschaftsdarsteller sagen ja zum Beispiel, dass sie nicht wissen, wie lange zum Beispiel ein solcher Impfstoff wirkt. Man ist jetzt ganz überrascht, dass er nur 3 Monate eben halt angeblich wirken soll und nicht mehr Jahre, oder angeblich war es ja ganz am Anfang vor einem halben Jahr noch, wenn man seine 3 Impfungen hat, dann reicht das quasi fürs ganze Leben. So war ja fast die Aussage. Das konnte man also nicht einschätzen. Allerdings können diese selben Wissenschaftsdarsteller sagen, dass sie auf 10 Jahre überblicken können, dass auf gar keinen Fall irgendwelche nachhaltigen Störungen durch den Impfstoff auftreten können. Also Nebenwirkungen. Und das ist verrückt, dass man also die nächsten 3 Monate kaum überblicken kann, aber bei den Nebenwirkungen kann man die 10 Jahre ganz klar überblicken. Das ist so ein bisschen das ganz Kritische, was dahinter steht.
Ja, danke für diese Einordnung, Andreas. Ich möchte hier ganz kurz auch eine Meldung nennen, auch die ist eingestellt. Und zwar haben wir darüber berichtet, dass in USA die Impfpflicht erstmal ausgesetzt wurde. Joe Biden als US-Präsident hatte ja schon vor Monaten angekündigt, dass jetzt ab Anfang neuen Jahres die Impfpflicht überall in Krankenhäusern, Behörden und so weiter eingeführt wird. Und daraufhin haben viele das Handtuch geworfen, haben gesagt, gut, dann könnt ihr uns mit uns nicht mehr rechnen. Und das bedeutet, dass jetzt durch ein Gerichtsurteil, ich glaube, es war in Louisiana oder ich weiß nicht genau, in welchem US-Bundesstaat, aufgrund dieses Gerichtsurteils sind jetzt in USA die Firmen berechtigt, selber zu entscheiden, ob sie eine Impfpflicht verlangen oder nicht. Viele, viele, zahllose Krankenhäuser und Riesenkliniken, Ketten und so weiter sind daraufhin ausgestiegen und haben angekündigt, uns ist es wichtiger, dass die Menschen weiterhin bei uns arbeiten. Wir verzichten auf die Impfpflicht. Und auch von Reuters kommt die Meldung, dass zum Beispiel die Boeing ihre Impfpflicht gegen das Corona Coronavirus für Beschäftigte in den USA ausgesetzt hat. Das hat der Flugzeughersteller vor wenigen Tagen mitgeteilt. Und damit wurde eine wochenlange Ungewissheit beendet, da Tausende von Arbeitnehmern Ausnahmen beantragten und die Anfechtung eines Bundesmandats vor Gericht ausgetragen wurde. Und es ist, wie gesagt, einige große Gesundheitsketten, aber auch Unternehmen wie General Electric beispielsweise. Wer Kühlschränke hier in Nordamerika kauft, der kennt die Firma gut. Oder auch Spirit Aerosystems und Amtrak haben sämtlichst die Impfpflicht für die Mitarbeiter ausgesetzt. Andreas, das heißt ja, dass eine Art Entzug, ich entziehe mich dem System der Gesellschaft, wenn man mich zwingen will, mir die Spritze gegen meinen Willen geben zu lassen, und dass das durchaus Auswirkungen hat. Und ich möchte an dieser Stelle ganz klar darauf hinweisen, das ist die Haltung, die Andreas und ich hier durchgängig vertreten. Wer sich die Spritze geben lassen möchte, wer sagt, ich lasse mich impfen, ich lasse mich boostern, der soll das machen. Wir haben nichts gegen Impfbefürworter, sogenannte. Wer aber kritisch ist, dem sollte man auch seine freie Entscheidung lassen und nicht ihn ins Abseits treiben, wie es leider derzeit in Kerneuropa, in Mitteleuropa passiert, in Österreich, in Deutschland, dass Leute wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden, weil sie diese Entscheidung nicht treffen. Aber nochmal zurück, Andreas. Wenn man sich dem System entzieht und sagt, ihr könnt mit uns nicht mehr rechnen, ich bleibe zu Hause, scheint es zu nutzen.
Ja, man muss sich folgendes Bild vorstellen. Da sind 100 Personen und eine Person hat die Macht. Und der steht dort oben und auf einer kleinen Kanzel. Und die 100 Personen im Verhältnis zur Weltbevölkerung stehen jetzt quasi dagegen. So ungefähr ist die Quote der Mächtigen gegenüber der Ohnmächtigen. Und die 99, die dort unten stehen, die sagen und gucken sich an, wir können gegen diese Übermacht von dem da oben alleine nichts tun. Der ist einfach zu stark für uns. Das ist ungefähr das Bild, was man sich vor Augen führen muss. Und wenn wir wissen, dass wir zum Beispiel in den letzten Wochen viele große Aufstände in den Städten, selbst in den kleinsten Orten gehabt haben, wo die Leute auf die Straße gegangen sind. Und das war nur ein kleinster Bruchteil von denjenigen, die tatsächlich kritisch mit dem System sind. Das können wir mittlerweile mit Gewissheit sagen. Wir rechnen mit einer wirklichen Sympathisantenquote von mindestens 15% der Bevölkerung, die auch bereit wären, auf die Straße zu gehen. Und das sind bei 80 Millionen Menschen in Deutschland zum Beispiel 12 Millionen. Wenn 12 Millionen Menschen auf die Straße gehen würden, dann gäbe es ein Problem mit der Exekutive, sprich mit der Polizei. Aus diesem Grunde wird ja jetzt offenbar das Militär eingeschaltet. Auch das wird ja jetzt noch ein Thema von uns sein. Der Generalmajor Breuer hat ja gerade eine Rede gehalten. Also wir sehen, dass mittlerweile die Machtverschiebung sich in Richtung Militär verschoben hat. Das erinnert mich an sogenannte Drittstaaten, wie man es immer so despektiert benennt, wo es um Militärjuntas geht, die also mehr oder weniger dann die Belange der Politik dann steuern.
Du wolltest aber jetzt nicht von einer beginnenden Militärjunta in Deutschland sprechen.
Also zumindest kommen mir die Gedanken dabei auf, denn wenn ich sehe, dass also, wir haben darüber gesprochen, unser Breaking News, die Bundeswehr über ihren General Carsten Breuer, Generalmajor, so viel Zeit muss sein, entsprechende neuralgischen Punkte besetzt hat mit Militärs, die auch weisungsbefugt sind gegenüber Behörden in bestimmten Bereichen, gegenüber Ministerien in bestimmten Bereichen, dann weiß ich nicht, warum sich der Gedanke da nicht auftun sollte. Gibt es jetzt in irgendeiner Form eine Militärjunta? Man traut sich zwar das ganze Ding nicht anzusprechen, weil wir mittlerweile medial natürlich auch so verschmutzt sind. Das ist gar keine Gehirnwäsche. Gehirnwäsche wird uns wahrscheinlich mal ganz gut tun, sondern wir haben ja eine einseitige Berichterstattung. Es kann mir niemand erzählen, dass alle Journalisten in Deutschland alle identisch dieselbe Meinung haben. Wenn ich aber aus jedem sogenannten Medienorgan lese, mehr oder weniger unisono die gleichen Berichte, die gleichen Darstellungen ohne Kritik, dann frage ich mich, ja, also da scheint schon irgendwas anderes dahinter zu stehen, und das empfinde ich schon als totalitär, weil ich bin ein Freund, wie du auch, der Demokratie, der eigentlichen Demokratie, auch der maximalen Freiheit der Menschen und gegen totalitäre Strukturen. Ich komme aus einer Generation, wo ich als Kind immer wieder damit konfrontiert wurde, mit unserer eigenen Geschichte. Und ich habe eines gelernt, auch wenn ich durch beispielsweise bestimmte Arrangements durchgeführt wurde mit der dunkelsten Situation. Ich war in Bergen-Belsen und so weiter. Es darf sich alles niemals wiederholen. Und wenn ich hier Gefahrenpotenziale sehe, auch wenn sie noch so fein sind, muss ich sofort dagegen angehen. Auch wenn die Täter, und das ist für mich so immer wieder erkennbar, einfach die Vorzeichen verändern und sagen, sie machen genau das Gegenteil. Das fresse ich einfach nicht.
Ja, da ist der Andreas unbeeindruckbar. Wenn er erstmal auf dem Weg der Erkenntnis ist, dann bleibt er da auch.
Was ja dauert bei mir, das stimmt.
Ja, aber ich helfe dir ja immer ein bisschen nach.
Ich bin so dankbar. Dankeschön.
Ja, dafür sind wir beide hier, das Erfolgsteam. Also du hast es gerade gesagt. Generalmajor Carsten Breuer war heute bei Herrn Söder in Bayern. Kernaussage, es war ein kurzer Stream, nur 10 Minuten. Und die Kernaussage lautet, Novavax soll möglichst schnell großflächig verfügbar gemacht werden, damit die Zweifler jetzt ganz schnell geimpft werden können. Jetzt haben wir uns einen Artikel von Wochenblick.at vorgenommen. Die sind ja in aller Regel extrem kritisch, kann man schon sagen. Und da kommen auch gute Informationen her, nämlich jene, die wir in den Mainstream-Medien leider nicht mehr finden können. Und ich bin immer wieder fassungslos, dass ich 25 Jahre in den Mainstream-Medien gearbeitet habe, sogar noch mehr. Und direkt eigentlich an vorderster Stelle bei der Nachrichtensendung Nummer 1 in Deutschland, jedenfalls wurde sie lange so gehandelt, der Tagesschau, ohne mir so meine eigene Meinung, das ist erst sehr spät gekommen. Ehrlich, ich werfe es mir immer wieder vor, aber ich denke spätestens jetzt, das ist ja ein Erweckungsruf, der über die ganze Welt geht und die Gesellschaft spaltet, müssten ja einige mehr Menschen in die Erkenntnis kommen. Und dazu können wir nur sagen, im Moment melden sich immer mehr ehemalige Kollegen von mir bei uns und sagen, sorry Eva, wir haben das damals nicht aufmerksam genug eingeordnet, was mit dir passiert ist. Du warst der Vorläufer für das, was jetzt passiert und was jetzt jeden Tag geschieht. Also viele halten es in den Medien auch gar nicht mehr aus. Die bleiben noch da, weil sie ihre Miete bezahlen müssen und Kinder haben und diese Kinder irgendwie auch ihr Leben und ihre Sportarten und so weiter, sofern es erlaubt wird, ausüben dürfen und die wirklich am Rand der Verzweiflung sind. Ja, Etikettenschwindel bei Novavax und Valneva lautet die Überschrift bei Wochenblick.at. Totimpfstoff mehr soll Kritik abtöten, so heißt es da. Und hier wird also auch nochmal darüber berichtet, dass Anfang der Woche am Montag die Arzneimittelbehörde EMA, die ist also für Europa zuständig, für die EU, den Proteinimpfstoff von Novavax freigegeben hat, den der Mainstream fälschlicherweise als einen Totimpfstoff verkauft. Dieser, in Anführung, Etikettenschwindel hat einen Zweck. Viele Bürger sorgen sich vor den Effekten genbasierter mRNA-Serien. Andreas, du hast dir das Thema mal ein bisschen angesehen. Was ist denn da nun hinter? Was ist denn Novavax?
Ja, an der Stelle möchte ich erstmal Julian Scherntaner wirklich nochmal ganz besonders erwähnen, der hier wirklich mal ein paar Sachen wunderbar zusammengetragen hat bei Wochenblick.at. Und da habe ich mich auch ein bisschen mit orientiert dran, denn es war wirklich aus meiner Sicht sehr schlüssig auch dargestellt. Es geht hier also um den Glauben, man würde jetzt einen klassischen Impfstoff als Alternative anbieten, um eine vermeintliche Exit-Strategie darzulegen. Die meisten Leute wollen einfach raus, sie wollen endlich wieder in irgendeine Normalität und das ist eben schwierig. Aber dieses Novavax könnte eine Hintertür wieder sein, der in den gleichen Raum führt, gespritzt wie das ganze gentechnisch produzierte Spike-Protein statt nur die Bausteine dafür. Das ist ja der Unterschied. Es gibt die Frage, ob Totimpfstoffe, also quasi dann Bausteine eines Virus quasi genommen werden, kaputt gemacht, unschädlich gemacht, und der Körper kann dann anhand dieser Bausteine sich dann die Gegenmittel entsprechend selber zusammenbauen. Aber es gibt ja eine offenbare unehrliche Kommunikation bei diesem ganzen Thema. Das kennen wir auch von Valneva. Der Valneva ist ein großer französischer Konzern, die das auch machen, auch einen angeblichen Totimpfstoff aufbauen wollen. Und man nimmt es bei der Definition dieser Totimpfstoffe eben nicht so sehr genau. Das zeigt sich auch in Österreich. Der Gesundheitsminister Mückstein zum Beispiel, der sagte, für ihn sind auch die aktuellen Genimpfstoffe als Totimpfstoffe zu werten. Und das finde ich schon sehr interessant. Also vermutlich auch, weil er damit Ausnahmen erschweren möchte. Das ist wahrscheinlich der Grund. Aber jetzt ganz ehrlich, kritische Geister wissen das längst. Spätestens seit der infamen Pfizer-Schummelstudie. Da ging es damals darum, dass Professor Bhakti dargestellt wurde, mit welchen Zahlen Pfizer, der Konzern, manipulierte Argumentationen aufgebaut hatte im Rahmen seiner Zulassung für seine Impfstoffe, die sogenannten Impfstoffe. Und ohne diese, ich sage mal, Schummelei hätte man niemals eine solche Genehmigung bekommen. Und das muss man also äußerst kritisch sehen. Also bei Valneva zum Beispiel, das ist dieser andere Totimpfstoff, der angebliche, da gelten CpG-Nukleinsäuren als Wirkverstärker. Es wird also genetische Information verabreicht. Der angebliche Totimpfstoff ist und bleibt eine Genbehandlung. Was interessant ist, warum macht man das jetzt? Und es gab ja diesen Professor, wie heißt er nochmal, aus Kiel, der ja auch diesen alternativen Impfstoff hatte. Egal, ich komme jetzt nicht drauf. Stöcker, genau. Stöcker hieß er. Der kam übrigens nicht zum Zuge. Könnte es damit zusammenhängen, dass zum Beispiel auch die großen Investoren, wie die Gates-Stiftung und so weiter, die bei BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson und so weiter drin ist und natürlich auch im Valneva-Konzern, also diese Novavax-Geschichte, dort sind offenbar wieder dieselben Investoren mit drin. Und ich glaube, mit diesem Trick des angeblichen Totimpfstoffs, was ich persönlich eben halt erst einmal mit Vorsicht sehe, ich bin natürlich kein Experte, ist eine Art Scheinlösung. Also das wird den Menschen als Stöckchen quasi hingehalten, dass sie rüberspringen, um dann in die Freiheit zu kommen, angeblich. Aber ich bin der Meinung, am Ende steht immer die Unfreiheit. Ich habe einfach zu viel Widersprüche und Unwahrheiten jetzt erlebt in den letzten 2 Jahren, dass ich das mittlerweile nicht glaube. Und die Art und Weise, dass der Mainstream darauf springt, das macht mich dann doch eher stutzig.
Ja, wenn man begeistert mitteilt, hey, ihr ungeliebten Impfkritiker, wir haben jetzt eine Alternative. Naja, gut, wir versuchen jetzt hier gerade einfach wieder, wie immer, die andere Seite des Themas zu beleuchten. Das ist ja der Sinn unseres Podcasts, stabil durch den Wandel. Der Mainstream ist mehr oder weniger auf einer Linie mit der Regierung, mit den Experten, die für die Regierung arbeiten. Und man findet nur selten eine Gegenstimme oder eine sachliche Aufarbeitung der anderen Position. Das betrifft ja auch politische Themen wie Deutschland, Russland oder USA, Russland, China und viele andere Themen. Und wir versuchen einfach, für diejenigen, die Zweifel haben, die Perspektive zu zeigen, aus der man das auch sehen kann, zumal es zu all diesen Gegenpositionen genügend Arbeiten gibt von wirklichen Experten, die auch veröffentlichen, die aber selber zum Teil persönlich in Gefahr geraten, wenn sie so etwas veröffentlichen. Aber wir versuchen dann wirklich auch, diese Informationen mit ans Licht zu bringen, auch ehrlich gesagt aus Dank dafür, dass diese Menschen es sich trauen, sich in den Wind, in den Sturm, in den Gegenwind zu stellen. Und zwar machen wir das jetzt nicht aus Solidarität, nur der Solidarität wegen, sondern der Fakten wegen, die nämlich dann wiederum von anderen Experten bestätigt werden. Heißt mit anderen Worten, das, was wir in Nachrichten, Radio und Fernsehen hören und sehen und in den Zeitungen lesen, ist nur eine Seite der Medaille.
Ja, und genau deshalb ist es wichtig, sich der freien Wissenschaft zuzuwenden. Und die freien Wissenschaftler kann ich nicht in Organisationen finden, sondern die muss ich auf dem freien Markt finden. Und das sind übrigens nicht Impfkritiker oder Impfgegner oder Impfleugner oder was es da alles gibt. Wenn ich beispielsweise keinen Spinat mag, dann mag ich keinen Spinat, aber damit bin ich noch lange kein Spinatgegner geworden. Das hat ja was, ist ja was ganz anderes. Also diese Pauschalisierungen, mit denen hier gearbeitet wird, das ist einfach wirklich zu viel. Und ich glaube ganz einfach, wir finden in den allgemeinen Statuten der echten, ergebnisoffenen Wissenschaft viele Informationen. Aber wie dem auch sei, es geht uns um eines, ob jetzt Gen Impfstoffe, die man das nennt als Spritze, oder angebliche Totimpfstoffe, was ich bezweifle, oder von mir aus auch sonstige Totimpfstoffe, wie sie sonst wer, Herr Stöcker zum Beispiel, herstellt. Jeder Mensch muss aus meiner Sicht für sich alleine entscheiden, ob er sich impft, womit oder ob er es gar nicht macht. So einfach ist das Ganze. Das hat etwas mit Freiheit zu tun. Und wenn man hier eben halt in einer solchen konzertierten Aktion orchestriert erkennt, dass ein Plan durchgeführt wird, auch wenn man das als Verschwörungstheorie dann darstellt, sie sind ja mittlerweile eh schon alle aufgeflogen, es sind ja Verschwörungstheorien, die jetzt in die Praxis umgesetzt wurden. Also das sind die Dinge, wir wollen einfach nur uns für die Freiheit einsetzen. Ich glaube, viele Menschen, die meisten haben sich sogar aus meiner Sicht niemals spritzen lassen, um sich gegen die Mikrobe zu schützen, sondern einfach nur wieder in die Freiheit zurückzukommen. Das ist der Punkt.
Sie wollen Ihr altes Leben zurückhaben und das dürfte inzwischen auch klar sein. Sie werden Ihr altes Leben nicht zurückbekommen. Herr Habeck, der neue Superminister Wirtschaft und Klima, sind seine Ressorts. Der hat ja in einem Interview mit der FAZ, das auch im Spiegel wiedergegeben wurde, den Satz geäußert, das Antlitz des Landes wird sich verändern. Er hat nicht gesagt, das Antlitz unseres Landes wird sich verändern. Er hat gesagt, das Antlitz des Landes, also er hat eine große Distanz darin, was ja auch aus seinen anderen Aussagen von früher deutlich wird, dass er eine sogar sehr starke Distanz zu Deutschland hat. Um nicht zu sagen, er mag das Land eigentlich gar nicht. Und er kündigt also eine Veränderung des Antlitzes an. Und das wird ja von Herrn Scholz und so weiter auch sehr deutlich gemacht, wie sich das Antlitz verändert. Ich möchte aber jetzt noch mal hier auf deine Aussagen gerade zurückkommen, nämlich wie die Wissenschaftler, die frei arbeiten, diskreditiert werden. Es gibt ein neues Buch zu diesem Thema und das heißt Das wahre Gesicht des Dr. Fauci. Das ist noch nicht erschienen, man kann es aber schon vorbestellen. Wir stellen das auch immer mal wieder ein. Und es geht nicht nur in diesem Buch, sondern auch in neu geleakten E-Mails darum. Also Anthony Fauci, den Namen kennt ihr inzwischen wahrscheinlich alle seit Beginn der Mikrobe. Er ist der Chef des US National Institutes of Health, also für Amerika, für Nordamerika oder die USA, so ist es richtig, Entschuldigung, ist er der Chef für alle Gesundheitsfragen. Und wir hatten vorhin erwähnt die Great Barrington Declaration. Das ist also ein Zusammenschluss tatsächlich von Hunderttausenden Wissenschaftlern auf der ganzen Welt, die vor den Maßnahmen gegen die Mikrobe warnen, sie verharmlosen die Mikrobe nicht. Sie sagen, es ist ein Grippevirus, an dem natürlich Vorerkrankte und ältere Menschen durchaus schwer dann leiden und auch versterben können. Das wird überhaupt nicht geleugnet, aber die Maßnahmen auf die jungen Menschen anzuwenden, das Leben der Menschen vollkommen umzustellen, dagegen wehren sie sich. Und jetzt ist rausgekommen, dass dieser Herr Dr. Fauci für eine wörtlich schnelle und verheerende Diskreditierung von Gesundheitsexperten, dass er das gefordert hat. Und Zielpersonen waren vor allem die Verfasser dieser Great Barrington-Erklärung und ein Wirtschaftshistoriker und Interimsdirektor für Forschung und Bildung am American Institute for Economic Research, der Mann heißt Philip Magness, der hat über seinen Twitter-Kanal eine Reihe von Mitteilungen veröffentlicht, die eine E-Mail-Korrespondenz zwischen Herrn Dr. Fauci, eben dem aktuellen Chefberater von US-Präsident Biden, und Francis Collins, dem Direktor des National Institute of Health in den USA, belegen sollen. Und darin steht eben unter anderem, dass diese Menschen, die sich auf die andere Seite stellen, die warnen, die kritisch auch mit den Impfstoffen sind und das natürlich auch formulieren, dass die angegriffen werden sollen. Und also es heißt hier zum Beispiel, ich gehe mal ganz kurz in den Verlauf hier rein. Nachdem diese Great Barrington-Erklärung veröffentlicht worden war und natürlich eine große Aufmerksamkeit international erfuhr, wir haben ja hier auch einige Male darüber berichtet, hat der Herr Collins den Dr. Fauci und andere Gesundheitsbeamte darüber informiert, dass dieser Vorschlag von 3 Epidemiologen am Rande der Gesellschaft, so sind sie bezeichnet, viel Aufmerksamkeit erhalte und erforderte eine schnelle und verheerende Veröffentlichung seiner Prämissen. Die Veröffentlichung der Erklärung sei verheerend. Und wörtlich heißt es, ich sehe, so etwas ist noch nicht online, ist es in Arbeit, also die Diskreditierung. Und wenig später schickte Herr Dr. Fauci, der oberste Chef der Gesundheitsfragen in Amerika, daraufhin dem Herrn Collins per E-Mail einen Meinungsartikel des Magazins Wired, der diese Great Barrington-Erklärung entlarven soll. Und zudem die 3 Wissenschaftler, die die Erklärung verfassten, Martin Kulldorff, der ist in der Harvard University, dann eine Epidemiologin an der Oxford University, Sunetra Gupta, und ein Experte für öffentliche Gesundheitspolitik an der Stanford University, Jay Bhattacharya, offensichtlich anprangerte, weil sie vermeintlich für einen Ansatz warben, der nicht der wissenschaftlichen Methode für die von Experten geprüften Hypothesen folgen würde. Und der Herr Collins bewertete und lobte daraufhin Faucis Antwort als exzellent. Und daraufhin schickte Fauci ihm per Mail einen weiteren Meinungsartikel gegen die 3 Wissenschaftler, diesmal veröffentlicht in der Zeitung The Nation, der wörtlich den Ansatz der Herdenimmunität widerlegt. Das ist übrigens auch einer der Kernpunkte in der Great Barrington Declaration, dass die hunderttausenden Wissenschaftler sagen, es ist viel einfacher, eine Herdenimmunität auf natürliche Weise herzustellen, dass jeder einmal sich den Schnuppen holt, so ungefähr, und dann seine eigenen Immunstoffe dagegen aufbaut in seinem eigenen Körpersystem, wie es ja auch von den Schöpfungsgesetzen vorgegeben ist.
Ja, und diese Kommunikation von Herrn Dr. Fauci beschreibt hier, das muss man deutlich sagen, einen kriminellen Vorgang. Und das erinnert natürlich auch an das Jahr 2020, als im deutschen Bundesinnenministerium die The Hammer and Dance Papiere nach außen geleakt wurden. Ich bin sehr froh darüber, über den damaligen Mitarbeiter Herr Kohn, Stefan Kohn hieß er, glaube ich, der das dann nach außen getragen hat, der für die kritische Infrastruktur im Innenministerium zuständig war und gesagt hat, ich kann es von meinem Gewissen nicht mehr verantworten, was hier läuft. Und der damalige Bundesinnenminister Seehofer ja immer appelliert hat an die Zivilcourage seiner Mitarbeiter. Herr Kohn hat es getan und wurde dann entsprechend aussondiert aus der Situation. Also ein klassischer Vorgang. Hier wurde damals gesagt, wie man die Menschen in Angst halten soll. Das Ziel war also, Panik zu verbreiten. Für mich ist das ein hochkrimineller Vorgang. Ich weiß nicht, ob es juristisch zu ahnden ist. Offenbar nicht im Rahmen dieser derzeitigen Justiz, die man an der Kante natürlich auch vielleicht mal in Frage stellen darf. Und wenn wir uns das Ganze ansehen, dann passt das natürlich Mosaik für Mosaiksteinchen zusammen, wenn schon alleine im Oktober 2019, das dürfen wir nicht vergessen, ein großes Manöver gelaufen ist, wo dieser ganze Corona-Vorgang ja bereits geprobt wurde. Das ist interessanterweise ja der Fall. Und alle rechtlichen Vorgänge, alle Investitionsflüsse in dieser ganzen Ära, die hier gelaufen ist, mehr oder weniger minutiös nachzuvollziehen sind. Und daraus lässt sich tatsächlich aus den Indizien eine Beweiskette wie ein Zopf aus verschiedenen Bereichen zusammenflechten. Und den kann man nicht mehr als Zufall oder als Verschwörungstheorie abnegieren. Es ist eine ganz klare wissenschaftliche Möglichkeit, diese Dinge hier lückenlos zu beweisen. Und das liegt hier mittlerweile vor. Aber die Medien behaupten einfach etwas anderes. Und viele der Funktionäre, auch ein Fauci, das sind ja alles institutionelle Spieler, die aus Steuergeldern mitfinanziert werden. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, die Opfer finanzieren momentan ihre eigenen Täter. Und damit wird das Ganze dann sehr haarig.
Ja, und ich gehe hier nochmal ganz kurz. Mich erinnert das auch übrigens an die drei ganz aktuellen Fälle. Nämlich das war der Hamburger erste Bürgermeister Tschentscher, Herr Söder aus Bayern als Ministerpräsident und Herr Laumann, die jetzt gerade in den letzten Tagen behauptet haben, dass in den Krankenhäusern jetzt ganz viele Ungeimpfte eingeliefert seien, die jetzt die Krankenhausbetten in Anspruch nehmen würden. Alle drei Politiker, Söder, Laumann und Tschentscher, haben also falsche Zahlen behauptet und mussten danach zurückrudern. Das sind aber genau die Zahlen und Aussagen, die jetzt unter anderem die allgemeine Hektik verbreitet haben und zu schweren Lockdown-Maßnahmen geführt haben und zu Maßnahmen gegen die sogenannten Ungeimpften.
Und das ist spannend. Diese hohen politischen Funktionäre lügen also wirklich dreist ins Mikrofon vor einer Kamera. Und es findet kein Aufschrei in den Massenmedien statt. Und jetzt vergleichen wir das Ganze mal mit einer Satirikerin, einer Komödiantin wie Lisa Fitz, die beispielsweise mit Daten arbeitet, wo man sagt, da gibt es irgendein Ding, was nicht so ganz hundertprozentig ist. Da hat sie wohl irgendwelche Zahlen verwandt, die im Nachhinein dann korrigiert wurden und so weiter. Aber da findet der eigentliche Shitstorm statt. Wenn also ein Comedian auf die Bühne geht, also eine Kabarettistin, Comedian ist eigentlich nicht der richtige Begriff, um Himmels Willen. Entschuldige bitte, Lisa. Also das heißt, also eine Kabarettistin ihres Formats, die sich wirklich mit den Themen auseinandersetzt und die Sachen dann ganz sauber argumentiert, aber da vielleicht sogar, das mag ja sogar sein, die eine oder andere Situation drin ist, die vielleicht als Zahlendreher ist oder wo man im Nachhinein nachjustieren musste, eine Kleinigkeit im Verhältnis zu den Funktionären, die dafür verantwortlich sind, damit man die Maßnahmen bekommt, um einen Lockdown durchzuführen. Und daran spätestens erkennt man die Doppelmoral. Und Doppelmoral hat auch etwas für mich zumindest mit ethisch kriminellen Grundhaltungen zu tun.
Ja, ich ende mal hier mit Herrn Fauci noch, der, also wie diese ganzen Leaks hier zeigen, eine E-Mail geschickt hatte an die damalige Coronavirus-Koordinatorin des Weißen Hauses, Deborah Birx, mit der Bitte, wörtlich, eine sehr starke öffentliche Position gegen die Verfasser und die Verbreitung dieser Great Barrington Declaration einzunehmen. Also hier ist jetzt ganz klar nachgewiesen, der Versuch einer breit angelegten öffentlichen Verleumdungskampagne, und zwar von höchster Stelle in der Regierung. Und das hat einer der Verfasser der Great Barrington Declaration kommentiert, nämlich Herr Dr. Bhattacharya, und der hat öffentlich gesagt, jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt, Gegenstand eines Propagandaangriffs durch meine eigene Regierung zu sein. Diskussion und Engagement wären ein besserer Weg gewesen.
Ja, und man stelle sich vor, ein Herr Fauci in seiner gigantischen Position bleibt weiterhin mehr oder weniger frei herumlaufend, ohne Probleme, während beispielsweise ein deutscher oder österreichischer Bürger bedroht ist, wenn er sich nicht impfen lässt, Strafen zu zahlen und notfalls sogar in Beugehaft zu gehen, weil er einfach nur für sich entschieden hat, er möchte das für sich nicht haben. Während solche großen massenmedialen Figuren wie Fauci ein gesamtes Volk, sogar die gesamte Welt infizieren mit Falschinformationen, mit Fake News und das Ganze eben halt in einer wirklich gewollten Aktion, nicht durch Zufall, nicht durch Fehler oder durch irgendwelche Schlampigkeit, sondern durch Böswilligkeit. Denn das ist böswillig, wenn man Menschen, die sauber arbeiten, diskreditieren will.
Es ist sehr spannend. Ich habe es vorhin gesagt, es gibt ein neues Buch. Das ist übrigens geschrieben von Robert F. Kennedy Jr. Das ist der Neffe des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy und der Sohn von dem Anwalt Robert Kennedy. Und der hat eben ein dickes Buch verfasst, Das wahre Gesicht des Dr. Fauci. Robert F. Kennedy hat eine Plattform gegründet, schon vor Jahren übrigens, so wie wir es mitbekommen haben, unter der Hilfe von Donald Trump auch, der diese Arbeit sehr unterstützt. Und Robert F. Kennedy ist ein Kritiker der Impfmethoden, also aller Art, und spricht eben davon, dass auch frühere Impfungen gegen Masern, Mumps, Diphtherie und was weiß ich nicht, was es alles da gibt, schwere Nebenwirkungen erzeugen können. Allerdings so viele wie jetzt derzeit durch den Mikrobenimpfstoff, wenn man das als Impfstoff bezeichnen kann, hat es wohl noch nie gegeben. Und man kann nur sagen, in diesem Buch hat er viele Fälle zusammengetragen, was das Vorgehen, ein recht rücksichtsloses, skrupelloses Vorgehen der US-Gesundheitsexperten in der Regierung angeht, die unter anderem auch dieses Wuhan-Labor mitfinanziert haben, wo die Mikrobe entsprungen sein soll. Und wir sollten uns auch jetzt damit beschäftigen, was ist jetzt Omikron eigentlich? Also wir beschäftigen uns ja die ganze Zeit mit Mutanten und Mu-Onkels und ich weiß nicht was. Und es kommen immer noch mehr dazu. Und die Ärztin, die Omikron als erste entdeckt hat in Südafrika, man hat Omikron ja auch erst Südafrika-Variante genannt, weil möglicherweise auch deswegen, weil Afrika ja das der Kontinent ist, wo eigentlich gar nicht zu hören ist von der Mikrobe, wo die Impfquote sehr gering ist. Also es gibt afrikanische Länder, da ist sie nicht höher als 6% der Bevölkerung. Und was der Spiegel neulich als Wunder Afrikas bezeichnet hat, nämlich, dass es dort trotzdem keine schweren Fälle gibt oder sehr wenige. Und da musste man vielleicht mal ein Exempel statuieren und auf jeden Fall hieß es die Südafrika-Variante. Jetzt gibt es da also eine Ärztin, die heißt Frau Dr. Angelique Coetzee und die hat den ersten Omikron-Fall gemeldet und auch behandelt. Und Frau Dr. Coetzee hat ein Interview gegeben der britischen Tageszeitung Daily Mail, also durchaus Mainstream. Und hier hat sich die Medizinerin überrascht gezeigt über die, wie sie selber sagt, übertriebene Reaktion auf die Variante in Europa. Wörtlich sagt sie, das ist hier übrigens auch von Wochenblick nochmal gemeldet worden, lassen Sie mich klarstellen, nichts, was ich an dieser neuen Variante gesehen habe, rechtfertigt die extremen Maßnahmen, die die britische Regierung als Reaktion darauf ergriffen hat. Die britische Regierung ist ja mehr oder weniger Vorbild jetzt für Deutschland, Andreas. Das weißt du von einem deiner Whistleblower, der dir gesagt hat, dass das mehr oder weniger als Blaupause für die Panikmache gilt, die jetzt auch in Großbritannien losgefahren wurde.
Ja, genau, das ist so. Also wir haben natürlich jetzt hier momentan eine sehr bewegte Situation und unser Whistleblower, ich wollte gerade noch mal was sagen, ich hatte gerade noch mal etwas rausgeguckt, aber jetzt habe ich es, glaube ich, weggedrückt. Nein, es geht noch mal darum, um dieses Virus von Omikron und dieser Dame, die das da entdeckt hatte. Es gibt hier Nachrichten aus unserem Team in Russland. Da gibt es einen Virologen und dieser Virologen heißt Peter Chumakov. Der ist also korrespondierendes Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften, der sogar in Erwägung zieht, dass dieses Virus, diese Omikron-Variante, inszeniert wurde, entwickelt wurde in englischen Labors, um damit dieser ganzen Lockdown-Misere ein Ende zu setzen, weil diese Mutante offenbar eine so schnelle Ausbreitung hat und einen so minimalen Verlauf, der eher an einen Schnupfen erinnert, dass man damit beispielsweise die Gegenstoffe, das heißt die natürliche Immunität in diesem Fall damit bewerkstelligen könnte. Also das ist die momentane Situation. Ja, und diese andere Geschichte, die du gerade sagtest jetzt, dass man sich auf England fokussiert, auch jetzt beispielsweise von Seiten der Medien, das ergibt sich aus dieser neuen Information, die wir haben im Bereich dieser dieser Breaking News, die wir neulich rausgegeben haben. Man erwartet natürlich jetzt auch dabei nicht nur, dass jetzt England hochgezogen wird, weil dort Omikron am meisten verbreitet ist, aber auch, wie gesagt, völlig harmlos. Und wenn man jetzt sagt, man hat Angst, dass die gesamten Gesundheitssysteme überlastet werden, dann ist das schlicht und ergreifend eigentlich nicht wahr, weil man nämlich eben die Krankenhäuser auch abgebaut hat, mehr noch als vorher. Und übrigens, wenn wir uns Filme angucken oder Videos angucken aus dem Jahre 2017 oder 18, wo wir auch hohe Grippewellen hatten, da lagen die Menschen quasi überall in den Gängen herum, weil sie Grippe hatten und so weiter. Es gab zu wenig Personal und niemand hat sich richtig darum kümmern können. Das ist eine völlig normale Situation. Die ist momentan eher entspannter als gespannt. Und soll ich noch weiter darauf eingehen, auf diese Geschichte mit dem, also mit dieser Whistleblower-Geschichte? Muss also eines dazu sagen. Durch diese Whistleblower-Geschichte haben wir jetzt eines auch erreicht. Es ist mittlerweile nicht einer, nicht drei, nicht fünf, sondern viele. Und immer mehr wenden sich an uns. Und ich glaube, das System hat überhaupt nicht wirklich auf dem Schirm, wie viele ihrer eigenen Funktionäre nicht hinter diesem Spiel stehen und Kritiker sind und verzweifelt Auswege suchen, auch um ihre Informationen nach außen zu bringen. Und wir sind sehr froh darüber, dass das so ist. Und das ist auch ein gutes Zeichen, weil das ist das kritische Moment. Das sind die Sollbruchstellen, die jederzeit brechen könnten und dann das gesamte System zum Einstürzen bringen. Das heißt, wir müssen trotz alledem in der Kraft bleiben. Aber man spricht ja jetzt im Bereich gerade dieser Rescue-Logistik, was die Lebensmittelversorgung auch anbelangt, weil das ein schwerer Punkt ist, von einem sogenannten schwarzen Schwan. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, dieser schwarze Schwan nochmal. Das ist ein Ereignis, das alle für völlig unwahrscheinlich halten und dann komplett überraschend mehr oder weniger als exogener Schock eintritt. Ja, das könnte zum Beispiel eine Finanzkrise sein oder irgendetwas anderes. Und im Nachhinein stellt sich dann natürlich raus, dass die Anhaltspunkte lange erkennbar waren. Wir reden ja oft über diese Dinge. Und wir haben momentan also vier schwarze Schwäne, die man tatsächlich erwartet. Ich kann das so sagen, erwartet. Es gibt die Ernst und Young.
Ja, ganz kurz, Andreas. Alle vier sicherlich nicht auf einmal. Du wirst sie gleich auch vortragen. Und meine Frage, die ich aber jetzt noch vorschalte und um eine kurze Antwort dich bitten würde, ist: Du bist ja derjenige, der auch viele Jahre schon als Crash-Prophet bezeichnet wurde. Du hast immer wieder gewarnt davor, dass das globale Finanzsystem zusammenbrechen wird und muss. Du hattest nur keine Vorstellung präzise davon, auf welchem Wege das stattfinden könnte. Seit einem guten Jahr schwant dir, dass die Mikrobe der Auslöser sein könnte. Glaubst du, dass die Zielsetzung alles dessen, was wir hier derzeit erleben und was sich mit logischen und sachlichen Gedanken nicht mehr koordinieren lässt, sondern tatsächlich nach Willkür, nach Chaos riecht, nach Vorsatz, dass das damit zusammenhängen könnte?
Ja, also ganz klar, ja, es ist auf gar keinen Fall ein Chaos. Es wirkt nur als Chaos. Unterm Strich gesehen läuft hier eine Ordnung ab. Und aus diesem Grunde hat man ja auch als Politiker, die ja nicht wirklich an der Macht sind, sondern mehr oder weniger an der Macht hängen. Das ist ein großer Unterschied. Und die haben dann entsprechend aus dem privaten Sektor, und da finden wir dann eher die Macht, da gibt es die großen Unternehmen, Unternehmensberater wie Accenture, da gibt es das IFO-Institut, da gibt es Ernst & Young und so weiter. Und die sehen natürlich hier schon die Möglichkeiten und bereiten auch die Rescue-Logistiker vor, also die Leute, die für die Notfallversorgung der Menschen eben halt auftreten sollen, um damit natürlich wieder Abhängigkeiten zu schaffen, um damit die totale Kontrolle zu erreichen über die Menschen. Und wir haben jetzt hier momentan vier schwarze Schwäne. Ist es richtig? Ich habe damals über diese Krise gesprochen, über die Finanzkrise. Das Geldsystem diente dazu, eine Umverteilung zu machen, dass eine Handvoll Menschen über die letzten hunderte Jahre genau genommen die gesamte Macht des Geldes über sich vereinen. Aber man muss hier an der Stelle auch gleich einen Hoffnungsschimmer einbauen, weil Geld alleine ist nicht die Macht. Denn man muss auch die entsprechenden Personen haben, die bereit sind, das Ganze umzusetzen, was diese Mächtigen wollen. Das kann sich ganz schnell ändern. Insofern nur so als ganz kurzen Lichtblick mit rein. Es gibt tatsächlich mehrere Möglichkeiten. Ich habe mit einem Krieg gerechnet immer. Ich habe gerechnet mit einem Kernkraftwerkunfall oder sonstige Dinge. Jetzt hat man eben halt sich wahrscheinlich für eine Mikrobe entschieden, sprich für ein Virus. Die vier Punkte, die ich jetzt nenne, treten mit Sicherheit nicht gemeinsam auf, sondern das ist eine Art hybride Kriegsführung aus meiner Sicht. Das erste ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist die Gasversorgung. Es gibt nämlich überhaupt keine Perspektive im Moment, weil die Gasversorgung mehr oder weniger massiv angeschlagen ist. Und wenn die Menschen frieren, dann entstehen eben halt Konfliktpotenziale. Dasselbe gilt auch für ein Blackout oder auch ein Brownout. Das sind regionale Ausfälle von Strom. Versorgungen beispielsweise. Aber was ein ganz wichtiger Punkt ist, sind natürlich jetzt die Lebensmittelversorgung. Und da gibt es wirklich ernste Zweifel, ob es bis April 2022 reicht. Und ich habe da neulich drüber gesprochen, jetzt in unserem Breaking News, dass die neuen Notfallversorgungssysteme davon ausgehen, dass nicht mehr 100% der Menschen versorgt werden, sondern nur noch 70-80% versorgt werden können. Das ist das Ziel dieser Notfallversorgung. Das soll nicht heißen, dass jetzt alle anderen verhungern, aber das bedeutet eben halt einen massiven Mangel für einen Großteil der Bevölkerung, die nicht versorgt werden können in bisherigen Vorgaben. Man kann sich das jetzt noch nicht vorstellen, wenn man jetzt noch die Bilder der Supermärkte hat und denkt, okay, die ein oder anderen Regale sind wohl leer, aber das wird sich schon wieder irgendwie regeln. Das ist die berühmteste Vokabel, irgendwie. Da bin ich mittlerweile sehr kritisch geworden. Und da ist etwas im Busche. Und was natürlich als vierter wichtiger Punkt ist, sind die internationalen Konflikte. Denken wir eben halt an China, an Taiwan, aber vor allem in Europa. Da liegt der Schwerpunkt, glaube ich, der gesamten Krise in Europa. Und da sehen wir die Ukraine, wo momentan eben halt Truppenaufmärsche stattfinden, auf westlicher Seite in massiver Form, unter dem Argument, dass Russland Truppen aufzieht, allerdings in ihrem eigenen Land, während die westlichen NATO-Mitglieder, und das ist die der größte militärische Verbund der Welt, ihre ganzen militärischen Geräte jetzt auf fremdem Gebiet mehr oder weniger aufbaut und gegen Russland positioniert. Also ich glaube, da wird eher ein Schuh raus. Also es sind schon spannende Zeiten, die hier auf uns zukommen. Und der Generalmajor von der Bundeswehr, Breuer, der sagt natürlich jetzt auch, eben was jetzt in Zukunft läuft, hat die Macht offenbar über große Infrastrukturen der Politik übernommen. Und es geht aus meiner Sicht darum, genau diesen Mann, Herrn Breuer, zu verfolgen, also zu verfolgen im Sinne medial zu verfolgen. Was sagt er? Wo ist er? Gebt öfters mal rein seinen Namen und gebt mal unter News, dass ihr gerade erfahrt, wo befindet er sich gerade, wo bewegt er sich gerade. Ich glaube, von dort aus geht die Macht aus. Ich glaube, Herr Scholz spielt da keine wirklich große Rolle.
Das ist aber gemein, was du jetzt sagst. Er ist gerade Kanzler geworden und du entwürdigst ihn hier so. Ich möchte, danke für die Ausführungen, und ich hoffe, dass alle auch neu hinzugekommenen verstehen, was damit auch ausgesagt wird. Wichtig ist die Vorbereitung jetzt. Jetzt fangen ja auch die offiziellen Stellen an zu warnen. Jetzt die verschiedenen Landesministerien, Innenministerien, die sagen, jetzt müsst ihr in die Vorsorge gehen. Das ist zum Beispiel eine Meldung aus, ich finde es gleich, aus Nordrhein-Westfalen, glaube ich, wo der Herr Reul, ist das? Ja, Herr Reul, der Innenminister, der eben gesagt hat, jetzt müsst ihr anfangen vorzusorgen, ihr müsst euch mindestens für 2-3 Wochen Vorräte anschaffen, das heißt Wasser, wir empfehlen da den Wasserfilter, wir stellen solche Sachen immer auch mal hier im Kanal ein, damit ihr euch einen Überblick verschaffen könnt. Also er spricht da von Wasser, unser Hinweis ist immer auch, sammelt eure Glasflaschen, macht die sauber, einmal schön ausspülen, vielleicht sogar in den Backofen bei 120 Grad, 20 Minuten rein, dann sind die sterilisiert und dann frisches Wasser hineinfüllen, verschließen und auf Halde stellen. Also wir haben ja auch eine ganze Menge von Glasflaschen gesammelt. Wichtig sind Nudeln, Hartweizennudeln, da könnt ihr alles Mögliche draus machen. Eben nicht nur Nudeln kochen, man kann die dann auch zerkleinern, zermahlen und kann daraus Brot backen, wenn man kein Mehl mehr hat. Streichhölzer, Kerzen, viele andere Dinge, Andreas, Stromversorgung, Gasversorgung, Kochmöglichkeiten.
Ja, das sind ganz wesentliche Dinge, gerade die Stromversorgung. Ich glaube, ich hatte hier nochmal, wir haben ja so viele neue Zuhörer jetzt bekommen und aus diesem Grunde würde ich vielleicht ganz mal kurz einen Überblick über die momentane Stromversorgung mal machen. Denn wir haben momentan wirklich ein relativ großes Problem und das ist dieser eine schwarze Schwan, wo man dann irgendwann sagen wird, da konnte keiner mit rechnen, aber das könnte sein, dass dieser kommt und davon sind dann alle betroffen. Der Stromausfall. Also die Reserven der Gasspeicher in Deutschland bewegen sich nach Angaben von Experten auf sehr niedrigem Niveau. Das heißt also, mittlerweile ist es so, dass die Speicher, die wir haben am Anfang eines Winters, da stehen wir noch, normalerweise zu nahezu 100% gefüllt sind und sie sind momentan nur noch mit 58% gefüllt. Und das ist eine äußerst kritische Geschichte. Das bedeutet, dass es ab Februar 2022 zu dramatischen Auswirkungen kommen kann, dann wird es schlichtweg kalt. Aber nicht nur das, sondern auch die Gefahr eines Brown- oder Blackouts, denn Stromschwankungen müssen auch mit Gaskraftwerken ausgeglichen werden. Auch das ist wichtig und dann wird es kalt. Also vielleicht zu der momentanen Situation einer aus meiner Sicht inszenierten Kollaps der Stromversorgung. Wir haben Kraftwerkabschaltung im Jahre 2022 zu erwarten. Immer noch, obwohl momentan schon alles so sensibel ist. In Deutschland werden also seit dem Jahr 2016 für das Jahr, also werden Atom- und Kohlekraftwerke stillgelegt und diese Abschaltungswelle setzt sich auch im Jahr 2022 fort. Von der Bundesnetzagentur wurden bisher Kraftwerkabschaltungen für das Jahr 2022 mit einer Gesamtleistung von 8.900 Megawatt freigegeben. Also man muss sich das vorstellen, wir sind momentan in einer äußerst kritischen Infrastruktur der Stromversorgung und für das Jahr 2022 werden viele Kraftwerke abgeschaltet. Dazu gehören Atomkraftwerke mit über 4000 Megawatt, die endgültig vom Netz gehen. Das ist Isar 2, Emsland und Neckar-Westheim. Aber auch Braunkohlekraftwerke werden also mit 1694 Megawatt stillgelegt. Die Steinkohlekraftwerke werden mit 3173 Megawatt stillgelegt. Und was auch interessant ist, die Kraftwerke aus der Netzreserve. Also es geht um Kraftwerke, die bereits vom Netz genommen wurden in der Vergangenheit, aber die standen bisher noch als Reservekraftwerke für Versorgungsengpässe immer zur Verfügung. Und mit der Stilllegung dieser Reservekraftwerke gehen dann noch weitere 3.444 Megawatt an verfügbarer Reserveleistung für den Notfall verloren. Denken wir nur kurz zurück. Alleine im Januar 2021 mussten mehrere dieser Reservekraftwerke anspringen, nur wenige Tage nach ihrer Abschaltung, um ein Blackout zu verhindern. Und genau diese Notfallreserven werden jetzt auch abgeschaltet. Jetzt kommt aber noch weiter der Rückbau von Windkraftanlagen, weil nämlich die EEG, das Energieeinspeisegesetz, ist also von 2022, da läuft das aus. Und 11.000 Windkraftanlagen sind davon betroffen und die werden oft von den Betreibern zurückgebaut, da ohne staatliche Förderung kein wirtschaftlicher Betrieb mehr möglich ist. Und auf diesen Flächen, wo die übrigens standen, dürfen keine neuen Windkraftanlagen bebaut werden. Da könnte man jetzt auch ganz viel zu sagen über den Umweltschutz, der dahinter steht, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Zubau der erneuerbaren Energien kann die abgeschaltete Leistung auf gar keinen Fall ersetzen. Und nun kann man weder von Photovoltaikanlagen noch von der Windkraft eine sichere Stromversorgung erwarten, weil das wetterabhängig ist und die Effizienz ging 2021 dieser sogenannten regenerativen Stromversorgung, sowas gibt es eigentlich nicht, das ist mehr oder weniger so ein Propagandawort, Marketing gewissermaßen, die ging also massiv zurück. Die alternativen Stromversorgung. Und im ersten Halbjahr 2021 waren die Kohle- und Erdgasstrom Produzenten die wichtigsten Stromlieferanten und vor allem die wichtigsten Ausgleichsproduzenten bei Schwankungen. Und das ist wichtig. Wenn wir uns vorstellen, das Ganze wie einen Gartenschlauch und in diesem Gartenschlauch ist ein Wasserdruck drin, so ungefähr muss man sich die Stromspannung vorstellen, dann ist es wichtig, dass dieser Druck immer gleich bleibt. Und wenn ich am Ende dieses Schlauches beispielsweise einen Wasserhahn habe, der den Druck ablässt oder zwei oder fünf oder tausend, dann habe ich das Problem, dass dann dieser Druck in diesem Schlauch nachlässt. Es muss also sofort nachgepumpt werden, damit der Druck in diesem Wasserschlauch gleich bleibt. Ähnlich ist es auch mit dem Strom zu sehen. Und aus diesem Grunde ist es so unglaublich wichtig, dass man dann ganz schnelle Ausgleichsmöglichkeiten hat, um zu sagen, wir haben zu viel Strom, welches raus, welcher rausgeht. Und dafür haben wir den Kohle- und Erdgasstrom. Und genau der wird abgeschaltet.
Ja, und das Problem ist auch, was jetzt auftreten wird, wohl schon diesen Winter, wenn es richtig kalt wird, ist auch angekündigt, dass eine sogenannte Stromglättung vorgenommen wird, nämlich dass von außen der Strom abgeschaltet werden kann in Haushalten, aber auch in Unternehmen. Man kann hoffen, dass das angekündigt wird vorher, aber die Erfahrung zeigt, dass es nicht der Fall ist. Wir haben hier auch im Sommer schon berichtet aus US-Bundesstaaten wie Texas beispielsweise, wo dann zu den Hauptstromzeiten Tausenden und Abertausenden Haushalten einfach der Strom abgeschaltet wurde. Man bekam auch Hinweise, bitte jetzt keine Klimaanlage benutzen, bitte jetzt kein E-Auto aufladen und vieles mehr. Das heißt, das Antlitz des Landes wird sich verändern, auch in diesem Punkt, so wie man wie selbstverständlich den Strom aus der Steckdose immer jederzeit bereit hatte, wird er nicht mehr kommen.
Ja, also man kann zusammenfassend sagen, dass die Stromversorgung immer kritischer wird. Mit der immer weiteren Reduzierung dieser planbar abrufbaren Leistung, das ist Kohle und Gas, wird die Stromversorgung immer einer weiteren Abschaltung immer unsicherer und läuft ihr entgegen. Mit dem Ausbau der übrigens der Wärmepumpen steigt dazu noch der Strombedarf. Also der Winter 2021/22, der wird sehr spannend. Experten sagten mir übrigens jetzt, zur Bewältigung von Versorgungsengpässen wird man die Spannung im Netz senken. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Und dann nach rotierenden regionalen Stromabschaltungen dann eine Veränderung vornehmen. Und das bedeutet, dass dann der Bürger nur noch wenige Stunden am Tag Strom haben könnte. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und hier kommen wir zu der Vorsorge auch, nämlich oder zu der Vorbereitung. So nennen wir es ja. Das Wort Sorge wollen wir gar nicht drin haben. Es gibt zum Beispiel dann diese Notstromaggregate, sowohl mit Maschinen, die sind sehr gut. Wir haben öfters welche eingestellt. Das sind kleine handliche, die wiegen so 20 Kilo und die sind relativ schnell eben halt zu handeln. Aber was ganz wichtig ist, ist vor allem nachts, wenn der Geräuschpegel relativ gering ist, dass man dann eben halt auch geräuschfreie Stromaggregate hat. Und da gibt es dann eben halt so etwas wie den Ecoflow, den wir ab und zu einstellen. Das bedeutet, man kann dann in diesen wenigen Stunden, wo man dann Strom hat, innerhalb von einer Stunde beziehungsweise von zwei Stunden das Ding komplett aufladen. Innerhalb von einer Stunde hat man das bereits zu 80% aufgeladen. Es gibt aber auch noch ein Solarpanel mit dazu, der also letztendlich den Strom auch noch erhält und bei gutem Wetter auch auflädt. Bei Licht dauert es halt ein bisschen. Es gibt auch die Möglichkeit, über einen Zigarettenanzünder beim Auto, also über einen Autoanschluss, die Dinger vollzuladen und hat dann ein effizientes Notstromaggregat, wo man mehrere Geräte gleichzeitig laufen lassen kann. Das sind dann eben halt so Dinge, die sind deshalb so wichtig, weil sie geräuschfrei, nicht arm, sondern geräuschfrei, niemand hört, dass da Strom ist. Und ich halte das für ganz wichtig, weil man muss natürlich für sich selbst vor allem vorsorgen, wobei wir auch immer wieder sagen, sorgt dafür, dass ihr auch mit anderen Menschen zusammenkommt, damit ihr dann so Gruppen bildet, die dann ähnlich sind miteinander und sich gegenseitig auch helfen. Denn in solchen kritischen Phasen, da ist das Aggressionspotenzial auch sehr hoch.
Ja, ich habe jetzt, danke für die Ausführung, ich halte das auch für extrem wichtig. Und ich habe diese Meldung hier vorliegen von Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul, der also jetzt zu Notvorrat rät für den Katastrophenfall. Und er sagt also, eine Hausapotheke, das sind ja so die üblichen Hinweise, Kerzen, Taschenlampe, Streichhölzer natürlich oder Feuerzeuge, genügend bitte. Ein batteriebetriebenes Radio, weiß ich jetzt nicht, ob ihr das braucht, um da die Mainstream-Nachrichten zu hören, aber eine geladene Powerbank für das Handy. Auch das stellen wir öfter mal ein. Die Dinger sind wirklich gut. Da kann man dann das leere Handy auch eben aufladen durch zum Teil Solartechnik. Wasser und so weiter, Lebensmittelvorrat. Und er sagt, der Katastrophenschutz, der bislang stiefmütterlich behandelt worden sei, der müsse jetzt besser aufgestellt werden. Spannend ist, Andreas, dass es das ist, worüber wir hier seit 2 Jahren berichten. Und er warnt hier übrigens vor Hamsterkäufen. Also so viele Hamster gibt es auch gar nicht, ne? Aber trotzdem, die Abonnenten hier im Kanal, die sind seit 2 Jahren vorbereitet. Das heißt, die müssen jetzt gar nicht mehr einkaufen und hamstern gehen. Denn wer sich vernünftig und bedacht vorbereitet, der ist eben dann auch sicher, wenn solche Situationen eintreten. Und offenbar gehört es auch zu einem Kalkül. Oder sagen wir mal, man könnte es meinen. Ich bin mal vorsichtig, weil es ist ja dann auch wieder eine Verschwörungstheorie. Ihr wisst von Nord Stream 2, wir haben hier oft darüber gesprochen, Andreas, Gazprom aus Russland hat Nord Stream 2 unter der Zusammenarbeit mit Angela Merkel zu Ende gebaut. Die Pipeline könnte sofort in Betrieb genommen werden. Es scheitert aber an angeblichen Zertifizierungen, das ist ein längeres Thema, ich mache es mal kurz, durch Deutschland und auch die EU, die sich gegen die Eröffnung von Nord Stream 2 ausgesprochen haben. Wladimir Putin und auch der Außenminister Lavrov aus Russland haben gewarnt und haben gesagt, wir stellen Europa genügend Gas zur Verfügung. Ihr müsst nur Nord Stream 2 endlich genehmigen. Frau Baerbock, als deine Lieblingsaußenministerin, die hat ja schon allen den Kampf angesagt und hat gesagt, sie ist dagegen, dass Nord Stream 2 überhaupt eröffnet wird und in Betrieb genommen wird. Und alle Experten, ob sie Mainstream sind oder nicht, warnen vor einem kalten Winter. Weil wenn aus Nord Stream 2 nichts kommt und wie du es vorgetragen hast, die Gasreservespeicher ziemlich leer geräumt sind, dann wird es einfach eng. Andreas, wenn man so etwas hört, das ist doch Kalkül. Ich meine, wenn man an die Menschen denken würde in Deutschland, auch in Österreich. Österreich hat sich gegen Deutschland gestellt und fordert, dass Nord Stream 2 freigegeben wird. Dann kommt man ja unwillkürlich zu dem Schluss, es geht nicht darum, das Beste für die Bürger zu erreichen.
Ja, man möge das mal vergleichen mit dem Jahr 2015. Da standen sogenannte Einwanderer, Immigranten, man nannte sie Flüchtlinge. Flüchtlinge waren es meistens nicht, weil sie ja ganz klar definiert sind nach der Genfer Flüchtlingskommission, aber sie standen an den Grenzen und man hat sie reingelassen mit der Argumentation, besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Die Menschen können ja nicht an der Grenze stehen und frieren und wir lassen sie nicht rein, weil irgendwelche Papiere oder irgendwelche Administrationsprobleme noch nicht gelöst sind. Also reinlassen, das Problem hat Vorrang und anschließend die Sache regeln. Hätte da jemand gesagt damals, das können wir nicht, weil die entsprechenden rechtlichen Grundlagen nicht da sind und wir brauchen da noch ein paar Formulare, die ausgefüllt werden müssen, solange sollen die halt frieren. Da wären die Leute auf die Barrikaden gegangen. Jetzt geht es um das eigene Volk, welches droht zu frieren, eventuell auch zu erfrieren. Das ist ja wirklich ernst gemeint. Und da sagt man plötzlich, da werden ganz andere Maßnahmen. Da diskutiert man über völlig intakte entsprechende Pipelines, die gebaut sind, die fertig sind, die offenbar allen Sicherheitsstandards entsprechen und. Und da wird plötzlich so ein Zinnober gemacht, weil irgendein Formular ein bestimmtes Häkchen, ein Kreuzchen noch nicht hat und vorher geht hier kein Gas durch. So, das ist die Doppelmoral, die dahinter steht. Und ich frage mich, sind Frierende beispielsweise Europäer weniger schlimm als frierende Syrer und Pakistanis? Wie kann man diese Menschen gegeneinander aufwiegen? Das ist für mich menschenverachtend, das ist spaltend und ich kann nicht verstehen, wie man diese Argumentation überhaupt aufrechterhalten kann. Wir haben doch gelernt, dass man in besonderen Situationen etwas tun muss für die Menschen. Aber spielen die europäischen Menschen denn jetzt keine Rolle mehr? Oder wie soll ich das jetzt sehen?
Ja, das ist natürlich auch wieder eine Frage, die Richtung Verschwörungstheorie geht. Du hast sie hier auch schon mehrmals gestellt und hast auch Teile von Antworten zu bedenken gegeben. Und unsere Hörer sind natürlich auch dadurch ausgezeichnet, dass sie selber weiter denken und auch selber weiter prüfen. Wir geben hier nur Anregungen und Impulse. Andreas, das Thema Energieversorgung ist noch nicht beendet, denn gestern hat die Bild-Zeitung eine Schlagzeile gebracht, die das zum Ausdruck bringt, worüber wir auch letzte Woche hier schon gesprochen haben und vorletzte. Nämlich immer mehr Länder fokussieren sich jetzt angesichts des Energienotstandes und der vor allem auch überhöhten Kosten. Das ist ja Energieversorgung auch für deutsche Haushalte, geht weit über das Doppelte jetzt für nächstes Jahr hinaus in vielen Fällen. Und man weiß, man muss etwas tun und das Ausland setzt jetzt auf Kernkraft. Frankreich, Niederlande bauen zwei neue Kernkraftwerke. Wir haben neulich darüber berichtet, China baut 600, glaube ich, Kernkraftwerke. Und die Bild sagt, wie wollen die grünen Minister das ihren Wählern erklären? Denn die Atomkraft soll auch von der EU gefördert werden, aus Klimaschutzgründen und auf Drängen von Frankreichs Präsident Macron, auf Drängen der Niederlande, auf Drängen von Polen. Die setzen alle voll auf Atomstrom, würde der Herr Loriot sagen. Und aus Sicht der Grünen ist das ein Super-GAU. Die Bild hat also erfahren, dass Frau von der Leyen als EU-Kommissionschefin spätestens im Januar Fakten schaffen will. Dann soll Atomkraft als nachhaltig eingestuft werden. EU-Parlament und Rat könnten das zwar noch verhindern, aber Mehrheiten dafür sind nicht in Sicht. So ordnet die Bild das ein. Und Außenministerin Baerbock hatte ja gerade bei ihrem Paris-Besuch diesen Plan kritisiert. Die hat sich ja rund um die Welt schon als Weltinnenministerin sehr beliebt gemacht. Und Herr Habeck hat auch am Montag noch gezürnt, Atomkraft sei nicht die richtige Technik. Und der grüne EU-Abgeordnete Michael Bloss sagt, die EU-Kommission darf nicht den Fehler machen, sie durch eine Art Bio-Siegel aufzuwerten. So, also da kommen jetzt ein paar Aspekte, Andreas. Offenbar könnte ein Energieengpass durch die Atomnutzung verbessert werden. Nun hast du vorhin gerade vorgelesen, was alles abgeschaltet wird im nächsten Jahr. Wir haben kürzlich darüber berichtet, was bis Ende diesen Jahres abgeschaltet wird und dieses Jahr schon wurde, was unter anderem in diese Engpasssituation führt. Wir erinnern uns an viele Demonstrationen in den 70er Jahren, 80er Jahren, Atomkraft, nein, danke, weil es eine gefährliche Energie ist. Ist man jetzt nicht mehr von der Gefährlichkeit überzeugt? Ist das jetzt ein neuer Weg? Wir hören darüber, dass es neue, kleinere Atomkraftwerke oder Kernkraftwerke geben soll, die sehr effizient und umweltfreundlich sein sollen und unter anderem dein Lieblingsmilliardär Bill Gates so etwas gerade auch entwickelt hat?
Entwickelt, dass es noch nicht entwickelt hat, sondern entwickelt, das ist das Problem. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nur noch ganz schwer, diesen ganzen Schwachsinn zu kommentieren, im Sinne schwach. Und das ist so unfassbar, denn es sind hier offenbar die großen Unternehmen, die natürlich als Lobbyisten direkten Einfluss auf die NGO EU einnehmen, denn die EU ist eine NGO, die ist von Lobbyisten mehr oder weniger als Käse konzipiert worden und damit, um damit ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Das heißt, alles in die Privatisierung zu rüberbringen. Und das ist dann auch kritisch. Ich bin kein Freund von totaler Privatisierung. Ich bin aber auch kein Freund von totaler Verstaatlichung. Und hier sehen wir, in welche Richtung es jetzt geht. Also wer einen halbwegs ethischen Kompass hat und gerade ausdenkt, der geht ja jetzt mittlerweile auf der entgegenkommenden Spur. Der ist ja, wenn man sich das, du hast es gerade gesagt, damals die lachende Sonne beispielsweise, Atomkraft, nein, danke. die Endlagerung dieser verstrahlten Restbestände einer Stromproduktion ist nicht geklärt, zumindest nicht im großen Stil. Und was die Franzosen jetzt oder andere an Atomkraftwerke bauen, das sind nicht irgendwelche kleinen Insellösungen, die in der Entwicklung sind, sondern das sind die klassischen Atomkraftwerke, oder Kernkraftwerke heißt es korrekt, die man eben halt jetzt wiederum neu aufbaut. Und das Ganze ist ja nur zu erklären mit dem Narrativ des sogenannten Klimawandels, der sogenannten menschengemachten Klimaerwärmung. Dazu könnte man natürlich ganz viel sagen. Und auf diesem Label lässt sich im Prinzip auch der größte Unsinn dann entsprechend entwickeln. Und das Schlimme ist für mich eigentlich, dass ernstzunehmende Wissenschaftler, ohne in Lachen oder in Weinen auszubrechen, an einem Mikrofon stehen und wirklich Kommentare dazu abgeben. Das ist unfassbar. Die haben das ja mal gelernt. Wenn einer Physik studiert hat, weiß er so ziemlich ganz genau, wie das funktioniert. Und da braucht man wirklich kein großes Abitur für. Das kann man auch so lernen. Und wenn man dann sieht, auf welchem Niveau hier argumentiert wird, da bin ich oft verwundert.
Also erstmal kann man ja eine Sache feststellen. Wir werden hier heiße Zeiten erleben, wenn also die Weltinnenministerin Annalena Baerbock, wie sie sich selbst mal bezeichnet hat, und der Superminister Robert Habeck als die führenden grünen Köpfe sich durchsetzen wollen mit der erneuerbaren Energie gegen eine solche inzwischen wieder aufgeflammte Kernkraftlobby. Das dürfte interessant sein. Ja, die Frage ist, hat sich Angela Merkel 2011 geirrt, als sie nach Fukushima rigoros beschlossen hatte mit sogenannten Wissenschaftlern gemeinsam, wir schaffen die Kernkraft jetzt ab, wir legen die Kernkraftwerke still. Sie hat ja gesagt, ja, wir bauen jetzt dann auch die erneuerbare Energie aus und das wird uns retten. Was du heute alles vorgetragen hast, was die Fakten sind, das alles zeigt, es ist keine ausreichende Alternative, zumal wenn jetzt die Windkrafträder stillgelegt werden, es geht ja um die CO2-Reduzierung, so werden die Fundamente dieser Windräder, auch darüber haben wir schon oft gesprochen, einzementiert, also in Beton gegossen, was ein großer, ganz hässlicher Anti-Umweltfaktor ist, nicht nur wegen CO2, sondern weil da flächenweise einfach Erdboden versiegelt und unbrauchbar für alle Zeiten gemacht werden. Andreas, was würdest du denn jetzt machen, wenn du jetzt Minister wärst und also Herrn Habeck das Klimaministerium abnehmen würdest, wie würdest du denn entscheiden?
Naja, ich würde wahrscheinlich als Minister innerhalb der ersten 10 Minuten nach einer Sitzung rausfliegen, weil irgendwelche Lobbyisten dafür sorgen würden, dass ich hier nicht ihr Interesse vertrete. Also ich würde erst einmal differenziert herangehen und die entscheidenden Fragen stellen. Und die eine Frage ist erst einmal, brauchen wir den Strom in der Form, wie wir ihn überhaupt haben? Es ist nicht nur die Frage, wo kommt der Strom her, sondern wo geht der Strom hin? Der größte Teil der Einsparung dieser Emissionen, unabhängig von irgendeinem Klimanarrativ, es ist immer sinnvoll, die Verbrennung von fossilen Stoffen zu reduzieren, zu bremsen, eventuell auch zu stoppen. Das Erste, was ich machen würde, ich würde erst mal sehen, welche unnütze Stromverbrauche es überhaupt gibt. Wenn ich dran denke an die großen Tanker, die beispielsweise über die Meere fahren. Nehmen wir mal an, die über die Meere fahren und jetzt Europa oder Deutschland noch versuchen, so ein bisschen die Ausfälle aus Nord Stream 2 auszugleichen. Das sind große Schiffe, die mit Schweröl laufen, die das Schweröl verklappen auf den Seen, auf den Meeren und so weiter und unglaublich viele Schäden verursachen. Wenn ich sehe, dass wir gleichzeitig dagegen die Nord Stream 2 Pipeline hätten, die überhaupt nur mit einem Bruchteil an Energie das Gas sauber nach Europa transportieren könnten. Das wäre zum Beispiel eine erste Maßnahme. Da geht es um die Sache und nicht um Befindlichkeiten irgendwelcher Philanthropen, die irgendwo in der Rüstungsindustrie investiert sind. Das ist eins der ganz wesentlichen Dinge. Und das lässt sich mehr oder weniger auch insgesamt sauber durchführen. Wenn ich sehe, dass ich ein Krabbenbrötchen in Cuxhaven kaufe, also ein Brötchen, wo Krabben drin sind, frische aus der Nordsee, die einen Tag vorher aus der Nordsee gefischt wurden, über Nacht nach Marokko geflogen werden, dort gepoolt werden, weil die Arbeitskräfte billig sind, in derselben Nacht noch zurückgeflogen werden, dann in Cuxhaven wieder mit LKWs rübergefahren werden, um dann in die Brötchen reingepackt zu werden, um es dann als Nordseekrabbenbrötchen zu verkaufen. Ich glaube, da wird schon deutlich im Prinzip, wo wir letztendlich die Energie einsparen können. Und wenn wir über dieses Problem reden würden, aber da spielen eben halt die Lobbyisten eine Rolle, die immer noch in dieser Umverteilungsorgie Orgie und von fleißig nach reich beteiligt sind. Und aus diesem Grunde lässt man das Ganze nicht zu. Und wenn wir dann diese ganzen Dinge erst einmal reduziert haben, die wir gar nicht brauchen, und wir dann nur noch reden davon, dass die Menschen zum Beispiel Wärme brauchen im Winter, dann werden wir feststellen, das ist ja nur ein mickrig kleiner Teil, von dem wir hier leben. Wir reden ja überhaupt nicht über die Verhältnismäßigkeit, was wirklich wichtig wäre abzuschalten, was wirklich wichtig wäre, auf den Prüfstein gestellt zu werden, sondern man spricht im Rahmen der Propaganda nur von den Dingen, die die Leute sich vorstellen können. Und dann sagen die, der fährt mit einem 8-Zylinder-Auto durch die Gegend. Das ist ein ganz schlimmer Finger und keiner denkt darüber nach, dass das wirklich Peanuts ist gegenüber den richtig großen Fragen, die wir haben in der Industrie, die auch von den Philanthropen und den Lobbyisten mit eben halt gesteuert werden.
Ja, ich sage ja immer angebliche Philanthropen. Ja. Dir geht das so leicht über die Lippen. Ich sehe da nichts Philanthropisches, was ja Menschenfreundliches heißt. Und, aber ich danke dir sehr für diese Aussagen, denn das zeigt doch, dass man auch vielleicht völlig anders an das Thema herangehen könnte. Was immer auf der Strecke bleibt, das sind die Schöpfungsgesetze. Auch hier in dieser Frage kann man sich natürlich den Schöpfungsgesetzen zuwenden. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn du eine Frage nicht genau zu beantworten weißt, dann schau nach oben und überleg dir, was würde der liebe Gott von uns in diesem Fall wollen? Was würde er denn wollen im Zuge der Stromversorgung?
Naja, also ich denke ganz einfach, wenn wir uns wieder mit den Gesetzen der Natur in Verbindung bringen. Und das geht ganz einfach. Ich gehe raus beispielsweise in einen Wald. Ich mache das hier oft. Wir haben ja sehr viel Wald. Und man kommt in diese Demut vor diesen unglaublich großen Pflanzenreichtum. Die Bäume, die vor einem stehen, der große kanadische Uhu, der da oben auf dem Baum sitzt oder die Adler, die über einen kreisen. Aber das kann eben halt auch der Spatz sein in Niedersachsen, der einen genau dieselben Empfindungen im Prinzip.
Die Niedersachsen haben auch Adler.
Die haben auch Adler, ja, richtig, richtig. Ja, haben die auch, ja, das stimmt, das stimmt. Steinadler, glaube ich, sind das, ne? Kleine Steinadler. Aber hier sind das eben halt die großen Weißkopfseeadler. Das muss ich jetzt einfach als kanadischer Patriot jetzt mal sagen.
Nein, ich bin da jetzt nur reingegangen, Andreas, weil du gesagt hast, wir hier in Kanada haben die großen Adler, aber es kann auch der Spatz in Niedersachsen sein. Und wenn ich mir diesen Vogelreichtum, wo jeder Ornithologe begeistert ist, in Deutschland oder Österreich oder Schweiz anschaue, mit Falken und mit Adlern und mit unglaublich schönen Tieren, dann reicht mir der Spatz in Niedersachsen gerade nicht. Das tut mir leid.
Gut, okay. Ich nehme also alles zurück und behaupte das Gegenteil. Und trotzdem, auch der Spatz ist ein großartiges Tier und für den möchte ich hier jetzt mal eine Lanze brechen. So, jetzt haben wir es aber geregelt. Also, wo waren wir jetzt überhaupt stehen geblieben?
Bei den Naturgesetzen.
Bei den Naturgesetzen, genauso ist es. Und wenn man sich dann beispielsweise, wir kommen hier völlig vom Thema ab, und wenn man dann beispielsweise wirklich sich in diese Naturgesetze wieder einfügt und erst einmal spürt, wo man ist, und dann wird man auch die Fragen stellen des Lebensprinzips. Was ist eigentlich das Prinzip Leben? Wer bin ich? Was tue ich hier? Was ist meine Aufgabe? Nur die Luft wegzuatmen, die Zeit zu verbringen, um dann irgendwann wieder nach meinen Pauschalreisen wieder ins Gras zu beißen und zu sagen, das war's, oder habe ich noch andere Aufgaben?
Ja, man muss auch die Frage stellen, was darf ich? Wie weit darf ich gehen?
Richtig. Und genau diese Dinge sind wirklich wichtig. Und dann kommt man in diese Gesetze der Natur rein und spürt auch die Kraft, die durch einen fließt. Ich bringe das immer wieder mit dieser Lupe in Verbindung. Wir haben jetzt 10.000 Hörer neu oder 12.000, da kann man das mal bringen. Wir haben eine permanente Energie, die uns am Leben hält. Der menschliche Körper lebt ja nicht von alleine. Er muss ja permanent belebt werden. Welches ist die Energie, die meinen Körper belebt, damit meine Seele darin leben kann, in diesem Gebäude, welches von außen belebt wird? Und das sieht man, wenn man zum Beispiel eine Lupe über trockenes Gras hält beispielsweise, dann kann man sehen, dass man mit dieser Wärme, mit dieser Strahlung, die man bündelt, tatsächlich sogar ein Feuer entzünden kann. Und wenn wir wissen, dass in dieser Atmosphäre, in diesem Milieu quasi all diese Kräfte bereits enthalten sind, dann können wir auch daraus erkennen, dass wir selbst auch diese Kraft permanent ernten. Und wenn wir uns jetzt selbst als eine Art Durchlauferhitzer sehen und formieren uns selbst, als wären wir eine Lupe, geistig, verstandesmäßig, durch gute Gedanken, durch gute Konzentration auf richtig gute Entwicklung, auf förderliche Entwicklung, dann können wir wie eine empfundene Lupe auch dieses Licht, diese Energie bündeln und damit können wir Berge versetzen. Wir können tatsächlich schöpferisch wirken, indem wir aber nicht selbst der Schöpfer sind, sondern die Schöpfungskraft nutzen, weil wir uns als Durchlauferhitzer empfinden. Und so können wir ganz, ganz viele Dinge eben halt auch für uns und unser Leben neu gestalten. Übrigens auch unsere Zukunft. Wer nämlich auf dieser Basis richtig in der Natur sitzt und die Schöpfungsgesetze kennt, und ein Schöpfungsgesetz ist die Wechselwirkung, dann wird er feststellen, wenn man Gutes tut, kommt Gutes zurück. Wenn man Disteln sät, kann man aber keinen Mais ernten.
Ja, danke für die Darstellung, Andreas. Sehr wichtig immer wieder, wir befinden uns in einer historisch einmaligen Situation, und zwar weltweit. Es ist eine Transformation. Herr Schwab hat es als Great Reset bezeichnet. Das Wort hören die jetzt übrigens gar nicht mehr gerne, aber es ist nun mal in Umlauf gebracht. Das heißt, auf eine Art Neustart wird die Welt gesetzt. Und während die Leader, die Global Leaders, die mit ihren Jets durch die Lüfte fliegen, die Luft verpesten und den Menschen sagen, ihr verbraucht zu viel CO2 oder ihr produziert zu viel davon, bitte kriegt keine Kinder mehr und schafft euch keine Haustiere mehr an und überhaupt lebt nicht mehr so, wie ihr es mal getan habt. Während das alles passiert und diese Leute, die da herumfliegen, glauben, dass sie die Entscheidenden sind, die die Welt jetzt umkrempeln, läuft der Prozess anders. Der Prozess wird von noch viel weiter oben gesteuert. Davon sind wir überzeugt. Der Great Reset ist direkt aus dem Himmel sozusagen kommend. Es ist das, was auch in der Bibel und bei vielen Propheten als das jüngste Gericht, als die große Transformation bezeichnet wurde und wird. Und wir haben das Privileg, in dieser Umsturzzeit hier jetzt gerade unsere Erdenwanderung zu machen. Und wir dürfen dabei auch viel Karma ablösen. Wichtig ist, dass wir in unserer Kraft bleiben, die nicht alleine von uns kommt, sondern, wie du es gerade gesagt hast, die Lichtkraft fließt von oben durch uns hindurch. Und wenn wir sie in bestem, aufbauendem, optimistischen und konstruktiven Sinn nutzen, so werden wir dieses Nadelöhr, das im Moment sehr eng geworden ist, größtenteils unbeschadet durchlaufen und am Ende der neuen Zeit herauskommen. Also es wird eine neue Zeit sein. Es wird kein Dunkel mehr geben. Es wird keine Gewalt mehr geben. Es wird einen Druck, diese Bedrängnis, in der die Menschen jetzt sind, die übrigens angekündigt wurde, in den gesamten Evangelien und auch im Alten Testament. Geht ruhig mal, nehmt euch eine Bibel, lest euch mal die Johannes-Offenbarung durch, lest euch durch im Alten Testament Jesaja oder Hesekiel oder viele andere. Es ist alles gekündet. Und lasst uns da durchgehen, indem wir in unserer Kraft bleiben, viel rausgehen, Ehrfurcht vor dem Leben haben, Demut vor der Natur haben, wieder die Menschen werden, die wir eigentlich vor unserem Gang Richtung Materialismus gewesen waren und sein sollten und diese Transformation im besten Sinne mitmachen. Und wie das im Einzelnen geht, darüber sprechen wir oft im Abendgebet, so ganz gewiss auch heute wieder, um stabil durch den Wandel zu kommen. Andreas, ich danke dir heute für deine Ausführungen und euch sage ich bis später. Vielen Dank.
So, und jetzt haben wir uns den Kaffee auch wirklich verdient.
Machst du den?
Wer denn sonst?
Und während du den machst, was machst du dann?
Wie, was mache ich dann? Ich pfeife jetzt nämlich und...